Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Gesund werden, gesund bleiben Podcasts. Und heute geht es um das Thema tatsächlich Wechseljahre, Hormonersatztherapie und auch ein bisschen über das Thema Testosteron bei Männern, aber auch Testosteron bei Frauen. Und ja, ich habe einen absoluten Experten da, Dr. Platzer, der betreut sehr, sehr viele Patienten in diesem Bereich und klärt vor allem auf, warum das Ganze so wichtig ist und wie man vor allem ein unfassbar besseres Lebensgefühl haben kann durch Hormonersatztherapie und dass die ganzen Mythen drumherum, sowas wie Krebs und sowas, dass wir die auch aufklären. Deswegen, ich finde es total spannend, dass du da bist. Vielen Dank nochmal. Und das Thema
sehr gerne.
Ist total beeindruckend, weil es ist kein klassisches Thema, sondern es ist ein Future-Thema. Ja? Es ist ein Thema, was wir jetzt nutzen können, um ein besseres Leben zu haben. Und deswegen ist toll, dass wir darüber reden können.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, wie ich gerade in der Einleitung schon gesagt habe, spannendes Thema, Hormonersatztherapie. Dr. Platzer, Hormonersatztherapie, ein absolutes Spezialthema von dir. Und es ist ja etwas, was vor allen Dingen für Frauen ein Thema ist. Also wir gehen auch noch auf die Männer ein, aber ich wollte vor allem mal mit den Frauen starten, weil es ja wirklich ein spannendes Thema ist beim Thema in der, du kannst gerne, ich nenne es Wechseljahre, du nimmst die Fachbegriffe, in den Wechseljahren ist. Und du hattest vorhin in einem unserer vorigen Podcasts das schön gesagt, die Männer, die haben ihre Pubertät und dann läuft danach eigentlich alles relativ straightforward. Und bei den Hormonen ändert sich nicht mehr so viel, deswegen sind sie auch oftmals.
Sie nehmen ab. Sie nehmen ab dem 30. Lebensjahr ab. Auch das zur Beruhigung der Damenwelt. Auch die Männer haben ihre Wechseljahre. Okay. Das heißt dann nicht Menopause, sondern Andropause.
Ach, spannend. Und bei den Frauen ist aber, hattest du so schön ausgeführt, dass sie gehen durch die Pubertät, sie gehen durch die Schwangerschaft, sie gehen durch die Wechseljahre. Also da passiert deutlich mehr im Hormonhaushalt.
Mehrere Schwangerschaften.
Genau, mehrere Schwangerschaften. Ja, das ist ja jedes Mal wieder total krass.
Jedes Mal mit einem kompletten Umschwung der ganzen Hormonwelt. Aber wie gesagt, auch schon im Monatszyklus haben wir ein Anfluten von Hormonen und dann wieder ein Abfluten von Hormonen. Diese Hormone sind zum Teil wieder bedingend für andere Hormone, die zum Beispiel auf die Psyche wirken. Serotonin ist da ein Beispiel. Das spielt alles eine enorme Rolle.
Absolut spannend. Wollen wir anfangen mit den Wechseljahren oder wollen wir über die über den Monatszyklus reden von den Hormonen? Was ist da der spannendste Punkt, mit dem man starten kann?
Der spannendste Punkt ist, wenn es nicht so läuft, wie Mutter Natur es vorgesehen hat. Wenn etwas nicht stimmt. Also, und dann ist natürlich die Frage sehr schnell auf dem Tisch. Was stimmt denn nicht? Und in aller Regel ist es das Ausbleiben der Blutung.
Ist denn das Ausbleiben der Blutung nicht, das kann ja auch vor der Menopause oder vor den Wechseljahren passieren?
Genau, bei jungen Patientinnen.
Sehr, sehr spannend.
Das gibt es ja schon sehr früh.
Okay, und was ist das dann für ein Indikator an der Stelle?
Wenn die Dame sehr, sehr schlank ist beispielsweise, dann bleibt die Blutung aus, weil die Natur das Überleben der Mutter, also des Individuums, zunächst einmal vorgesehen hat.
Ja.
Und nach der Pubertät ist Mensch reproduktionsfähig. Das heißt, kann Kinder bekommen, kann sich vermehren. Und dieses sich vermehren ist für den Mann ein einfacher Akt. Für die Frau ist es eine lange Reise, um es mal so zu formulieren. Und diese lange Reise muss energetisch abgesichert sein. Das heißt, wir brauchen sehr rasch die Energiedepots, die eine neunmonatige Schwangerschaft plus noch ein paar Monate Stillzeit auf jeden Fall garantieren können. Da sprechen wir von 120 bis 140 1000 Kilokalorien, die zusätzlich akkumuliert werden müssen. Wenn die fehlen, dann findet keine Schwangerschaft statt. Und das ist bei den Skinny Models der Fall.
Ich finde das so spannend, weil der Körper so unfassbar klug ist, oder?
Das hat uns die Evolution gegeben.
Ja.
Da sind wir nicht die einzige Spezies auf dem Planeten. Aber wie gesagt, bei uns ist die Reproduktion ja auch in den Körper hinein verlagert, bei den Säugetieren. Ja. Das ist in der Evolution relativ spät erst aufgetreten.
Sehr, sehr spannend. Bei den Skinny Models zum Beispiel, wenn die Periode ausbleibt, geht das einher mit anderen Symptomatiken, die nicht so schön sind?
Naja, wir hatten das ja mit der Schilddrüse zum Beispiel. Ja. Die Schilddrüse reagiert dann darauf sofort. Und wie gesagt, schon ein monatlicher Blutverlust würde letzten Endes bei Skinny Models im Endeffekt eine gesundheitliche Bedrohung im evolutionären Sinne bedeuten. Und deswegen bleibt die Blutung aus, einfach auch um Eisenreserven zu schonen.
Wie gehst du dann in der Diagnose und Therapie vor bei solchen Fällen?
Mit diesen einfachen Erklärungen. Einfach erklären, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und man muss seinen Lebensweg schon entscheiden. Man muss aber auch für die Entscheidungsfindung als Patient die entsprechenden Informationen bekommen.
Ja.
Wir können dann natürlich in die Analyse gehen. Wir können uns dann die Schilddrüsenhormonwerte anschauen. Wir können uns die Geschlechtshormonwerte anschauen. Mhm. Die Versorgungslage bei den Mikronährstoffen und so weiter. Aber das ist zum Beispiel ein Fall, wo die Menstruation ausbleibt. Und wenn es gewollt ist, dann kommt die Patientin gar nicht erst in die Praxis.
Ja, okay, verstehe.
Wenn es aber eher unbeabsichtigt ist, beispielsweise auch in Phasen von Stress, dann kommen sie in die Praxis, weil sie sagen, ja, und ich habe jetzt einen Freund und wir wollen eine Familie gründen, dann kommen sie. Die zweite Alternative ist das polyzystische Ovarialsyndrom, das PCOS, wo einfach aufgrund von Dicklichkeit und zu vielen männlichen Haupthormonen und so weiter die Menstruation gar nicht stattfinden kann, weil es gar nicht erst zum Eisprung kommt. Und deswegen heißt es polyzystisches Ovarialsyndrom, weil sozusagen die Eizellen den Sprung nicht schaffen, den Eisprung nicht schaffen und im Eierstock hängen bleiben und dann eigentlich wie Perlen an einer Perlenschnur so langsam sich ansammeln und den Eierstock säumen.
Okay. Wenn ich diese Frauen sehe, die dann zum Beispiel jetzt keine Menstruation bekommen, durch Stress oder auch durch Too Skinny, ist das auch der Fall, warum sich manchmal die Zyklen verschieben, also warum sie manchmal kürzer oder auch deutlich länger sind? Ist das der gleiche Grund?
Das ist der gleiche Grund, ja.
Okay, sehr spannend.
Verschiedene Einflüsse auf die Hormonausschüttungen. Mhm.
Also auch purer Stress kann auch dazu führen, dass dann plötzlich der Zyklus früher oder später eintritt?
Ja.
Sehr spannend. Das heißt, wir haben in der normalen Phase haben wir auch die Möglichkeit, dass der Zyklus ausfällt. Und dann haben wir es noch einmal naturgegeben in den Wechseljahren,
ganz
oder?
Genau. Das nennen wir dann die Menopause. Wobei die Menopause konkret der Begriff ist dafür, Menopause bezeichnet man den Zustand dann, wenn die letzte Periodenblutung ein Jahr zurückliegt.
Ah, okay.
Alles andere ist die Perimenopause. Mhm. Also wie das Periskop, man schaut rundum. Das ist also ein Zustand, der bei manchen Frauen mit Ende 40 beginnt und über Jahre dann hinweg bis zur Menopause führt. Manche haben das Pech, dass es schon Anfang 40 ist.
Ja.
Das ist insofern dann problematisch, wenn ein später Kinderwunsch noch bestehen würde plötzlich. Ja,
das ist keine Chance mehr. Ne?
Dann ist es zu spät.
Ja.
Denn auch da hat die Natur vorgesorgt. Die Zahl der Eizellen, die zur Reife kommen können, wird sozusagen mit Geburt des Mädchens festgelegt.
Und wird damit auch der Eintritt der Menopause quasi bestimmt?
Das heißt, mehr oder minder ist die Uhr gestellt.
Wenn die Eizellen aufgebraucht sind, fängt dann die Menopause an?
Ganz genau.
Okay, das heißt also,
so grob schematisch gesagt.
Ja,
in Natura ist es ein bisschen filigraner. Also es gibt schon noch mal ein paar Reserve, die vielleicht noch heranreifen können. Aber in aller Regel, also es ist vordefiniert, wie lange das ungefähr sein wird.
Okay. Das heißt also, es ist vordefiniert, wie viele Eier. Und dann tritt die auch ein. Und das ist typischerweise Anfang 40 bis, oder kann Anfang 40 schon passieren. Und sonst ist
bis Mitte 50.
Gibt es da irgendwelche Einflussfaktoren, die den Start beeinflussen, außer der Anzahl der Eier?
Das ist vorgegeben. Da gibt es nicht sehr viel anderes. Also ich meine, man kann schon abrupt in die Menopause kommen, wenn massive Traumata einwirken.
Okay.
Dann kann einfach, aber das hat dann eher was mit den Steuerhormonen zu tun.
Okay. Okay.
Nicht mit der Verfügbarkeit noch heranreifbarer Follikel.
Und was verändert sich dann vor allen Dingen? Wenn wir jetzt diese verschiedenen Phasen uns anschauen, die Perimenopause, die Menopause und dann gibt es ja noch die Postmenopause, das ist dann sicherlich, wenn der ganze Prozess abgeschlossen ist.
Ganz genau.
Was verändert sich dort und warum ist das auch so ein großes Thema? Und vor allem, warum sprechen wir heute darüber? Weil es ist sicherlich nicht so, dass alle dann total glücklich sind in diesen verschiedenen Phasen.
Nun, blicken wir noch einmal zurück in die Evolution. Das Ganze mit dem Eisprung und der Fortpflanzung dient der Arterhaltung. Ja. Und bei uns Menschen ist es nun so, dass die Aufzucht des individuellen Nachwuchses ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, anders als bei anderen Spezies. Da geht das relativ rasch. Und am Ende dieser Fortpflanzungsphase hat der Herrgott vorgesehen, war es das dann auch. Das heißt, konkret gesagt, vor 150 Jahren war die Lebenserwartung der Frau in München noch bei 48,2 Jahren. Mhm. Das war die Lebenserwartung. Die war über die Jahrhunderte und die Jahrtausende auch nicht sehr viel anders. Das ist auch der Grund, warum es in der ayurvedischen Medizin, in der traditionellen chinesischen Medizin, in der griechischen Medizin oder der mediterranen Medizin des Hippokrates von vor 5000 Jahren und in der Medizin ab Paracelsus und des Mittelalters und so weiter praktisch keine Forschungsarbeiten, keine Beobachtungen, keine Therapieansätze und so weiter entwickelt wurden für die postmenopausale Frau, weil es gab sie gar nicht. Es gab sie gar nicht. Es gab ein paar, die länger gelebt haben. In Griechenland denke ich da an die Pythia, die das Orakel von Delphi gesprochen hat, so eine schrullige postmenopausale Alte, die über irgendwelchen Schwefeldampfschlitzen in ihrer Höhle saß und die Zukunft vorausgesehen hat. Das Mittelalter hat sich mit postmenopausalen Damen Kraft der katholischen Kirche noch mal ganz anders auseinandergesetzt, die mit postmenopausalen Beschwerdebildern unterwegs waren. Die hat man zur Hexe deklariert und publikumsträchtig auf den Scheiterhaufen geführt.
Ja. Okay, das ist auch wirklich spannend, dass das.
Deswegen gibt es da nicht so viel
Fassbares. Das ist jetzt erst in den letzten 50 Jahren, vielleicht 75 Jahren, sind die Leute älter geworden. Was passiert denn mit den Frauen tatsächlich? Also, das heißt, klar, die Monatsblutung bleibt aus, aber da passiert ja noch viel mehr. Und vor allem, wie verändert sich die Frau so auch von ihrem Gefühl her und von ihrem Wohlbefinden her? Ist ja eine ganz wichtige Sache. Was sind die Symptome?
Ein ganz spannender Reigen von hormonellen Veränderungen. Die Hypophyse versucht natürlich, das Letzte rauszujucken. Das follikelstimulierende Hormon geht noch einmal ganz, ganz weit nach oben und versucht noch einmal anzutreiben. Aber im Endeffekt gelingt das nicht mehr. Die Östradiolproduktion geht noch einmal ganz stark nach oben. Man versucht das. Gleichzeitig geht das Progesteron sehr weit nach unten. Progesteron ist das Hormon, das in der Schwangerschaft die Frau so glänzend aussehen lässt. Scheinendes Haar, glänzende Haut, fantastische Fingernägel, ein tolles Bindegewebe. Alles das kann Progesteron. Und das bleibt dann plötzlich aus. Die Probleme sind vielfältig und die können wir in so einem Podcast gar nicht alle zusammenfassen. Ja. Aber es sind vielfältige Probleme, was die Hautgesundheit, die Gefäßgesundheit, weil auch da brauchen wir Kollagen, das Bindegewebe für gesunde Gefäße. All das hängt mit diesen Hormonen zusammen. Vielleicht als Einwurf, die postmenopausale Frau hat ein höheres Herzinfarktrisiko als der Mann des gleichen Alters.
Das ist sehr krass. Ja.
Weil einfach viele Faktoren damit hineinspielen, auch eben das Bindegewebe.
Und wenn wir jetzt über den Ablauf sprechen, viele Frauen gehen da wahrscheinlich durch ohne ärztliche Betreuung. Und ist es sinnvoll, immer mit einem Arzt zu reden oder erst sinnvoll, wenn halt Symptome auftreten, die mehr sind als nur Hitzewallungen oder sowas?
Man sollte in einer aufgeklärten Welt sich bereits vor der Menopause damit spielen, wenn die Perimenopause beginnt. Und das kann man allein schon anhand des Lebensalters, des biologischen Lebensalters absehen. Man sollte sich mit der Fragestellung Hormonergänzungstherapie, ist übrigens die neuere Formulierung des Ganzen, will man sie oder will man sie nicht? Man kann sich mittlerweile auch sehr, sehr schön über ein viel gelesenes Buch einer Kollegin, ich nenne ihren Namen Sheila Delis, auseinandersetzen. Es ist ein erster Einstieg, noch lange bevor man den Arzt oder die Ärztin, eine Frauenärztin an der Seite zu haben, halte ich vielleicht sogar noch für naturidentischer, um ein Wort aufzuwerfen, als einen Mann. Ein Mann wird niemals den Körper einer Frau ganz verstehen können, weil er nie Kinder kriegen kann und diesen Schmerz gar nicht kennt, weil er nie diese, ja, im Endeffekt ungünstige Gemengelage von monatlich einen Menstruationszyklus mitmachen zu müssen, mit entsprechenden Bauchschmerzen, mit Krämpfen, ja, mit dem prodromalen PMS.
Ja, genau,
PMS. Prämenstruation ist, oder wenn die Damen ihren Putzfimmel bekommen, wie es damals bei Monaco Franze mal geheißen hat. Das alles kann ein Mann gar nicht so richtig nachvollziehen.
Ja.
Das, eine Frauenärztin ist da sicherlich sehr viel mehr Gold wert. Aber man kann sich vorab informieren, um den roten Faden nicht zu verlieren, bevor man dann das Gespräch sucht und dann aber schon auch konkrete Fragestellungen aufwerfen kann. Dann ist man, glaube ich, am besten beraten.
Weil viele Frauen sprechen ja davon, dass sie halt, ja, also Schlafstörungen haben, Hitzewallungen, auch dann sicherlich das Thema Stimmungsschwankungen haben, Gelenkschmerzen, Brain Fog,
Schönheitsprobleme, ja, die Nägel werden brüchig, die Haut wird fahl, die Haut wird dünner. Die Haare werden dünner, schütterer, fallen zum Teil aus.
Ist das typisch für die Menopause?
Nicht, es ist typisch. Es ist die große Bandbreite von was kann alles schiefgehen oder sich so entwickeln im Vergleich zu, es kann auch ganz geschmeidig und völlig sang- und klanglos ablaufen. Auch das gibt es.
Okay.
Und selbst in so einem Fall sollte die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema Hormonergänzungstherapie stattfinden, weil es gibt eben noch weitere Erkrankungen, die im Gefolge uns bekannt auftreten können. Osteoporose zum Beispiel ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein sehr belastendes Thema auch.
Ja.
Ich hatte eine Patientin, die hat bei der Knochendichtemessung so ein gelbe Felder gesehen und man hat ihr gesagt, das ist eine beginnende Osteoporose. Sie hat ein bisschen gegoogelt und sah sich dann durch die Knochenbrüchigkeit, vor allem dann der Wirbelkörper, letzten Endes schon am Ende ihres Lebens im Rollstuhl sitzen. Verzweifelt war sie. Und tatsächlich über Gespräche konnten wir, das ist nur beispielhaft, es gibt viele dieser Beispiele, konnten wir tatsächlich diese ganze Knochendichte-Messung wieder in einen tollen Bereich bringen. Das Wohlgefühl, das Lebensgefühl, das war alles wieder da. Und vor allem die Angst vor einem so bitteren Ende wurde genommen.
Ja, und ich glaube auch, was ganz wichtig ist für uns Männer zu verstehen, dass unsere Frauen in diesem Bereich von 40 bis 50, wann auch immer dieser Punkt eintritt, auch einen anderen Zuspruch von uns brauchen, weil wir ja immer sehr, weil wir funktionieren sehr ähnlich, ja, und deswegen funktionieren wir mit anderen Männern auch, ob wir uns 10 Jahre lang gesehen haben, immer sehr ähnlich, dass wir dort darauf Acht geben sollten, dass diese Wechseljahre zwar etwas sind, was von der Natur gegeben ist, aber nichts, was wir einfach so, ah ja, du bist jetzt in Wechseljahren, okay, passt, und dass wir da auch mit einem anderen Fingerspitzengefühl drangehen und auch diese Themen, die dort passieren, unterstützen und dann vielleicht auch den Wegweiser sagen, lass uns da mal zum Arzt gehen, lass uns da mal sprechen. Und vielleicht ist auch sowas wie, kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, Hormonersatztherapie vielleicht auch was sehr, sehr Sinnvolles, weil ich kann mir vorstellen, also Thema Herz-Kreislauf-Risiko, Thema, womit wir uns hier auch natürlich auch mal viel beschäftigen und auch ein wichtiges Thema ist, weil es halt die Haupttodesursache, also direkte Todesursache ist in Deutschland, glaube ich, oder Nummer 2. Wenn die genauso hoch ist wie beim gleichaltrigen Mann, dann ist das natürlich eine erhöhte Gefahr. Darüber kriegen wir die Frauen natürlich aber nicht dazu, zum Arzt zu gehen, aber wir kriegen sie über das Progesteron, weil nämlich schöne Haut, schöne Fingernägel, das ist natürlich etwas, ein absoluter Beweggrund.
Beauty matters.
Natürlich.
Ausgesprochen.
Ja.
Es gibt dann noch etwas, was natürlich diese Ambivalenz darstellt. Es geistern ja immer noch so viele Geschichten durch die Medien, dass Hormone Krebs auslösen. Und deswegen kommt für ein Großteil der Frauen die Frage gar nicht erst auf, mit Hormonen zu arbeiten, weil die Angst vor Krebs ist natürlich nicht,
sehr hoch,
nicht zu unterschätzen. Das ist zwar nur eine Angst und sie ist nicht begründet, sie wurde geschürt durch eine Studie, die 2002 herauskam, die hieß Women's Health Initiative, WHI-Studie, die über 20 Jahre von sehr schlauen Köpfen fein ausgearbeitet wurde, in dem Sinne, als dass man dieser Studie komplett den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Aber wie das so ist mit schlechtem Marketing, einmal angeschmutzt geht das Ganze nicht mehr so leicht heraus, dass man wieder rein weiß dasteht. Und das hat leider sehr viele Nachteile gebracht. Diese Studie war insofern anzufechten, weil auch übergewichtige, rauchende Damen in diese Hormonergänzungsstudie mit einbezogen wurden. Patientinnen, die bereits Vorerkrankungen hatten oder einfach ungünstigste Prädispositionen, die halt einfach in einer sauber gemachten Studie gar nicht erst hätten Eingang finden sollen. Und das hat leider diese Women's Health Initiative ausgelöst, sodass das immer noch ein Makel darauf liegt. Aus heutiger Sicht gibt es fantastische Präparate. Auch das war zu der Zeit vor 25 Jahren fast noch nicht gegeben, dass es noch nicht so tolle Präparate gab, naturidentische Hormone, die feinst dosierbar sind, dass man individuell wahnsinnig gut anpassen kann. All das sind Argumente, die sehr dafür sprechen.
Ja, absolut. Jetzt haben wir schon die Hormonersatztherapie angesprochen. Aber was ist denn die Hormonersatztherapie überhaupt und was versteht man darunter? Und welche Hormone werden da überhaupt ersetzt?
Um den Wortlaut herzunehmen, es werden Hormone ergänzt, und zwar im therapeutischen Sinne, die der Körper angesichts der ursprünglich von der Evolution geplanten biologischen Lebensspanne nicht mehr produziert, weil er sie im evolutionären Sinne gar nicht mehr braucht.
Ja.
Aber für das Wohlergehen sehr wohl.
Das heißt also, wenn ich, vor allem das Thema Stimmungsschwankungen, kann man dann so gegen sowas dann auch wirklich dann gut entgegenwirken, sodass die Stimmungsschwankungen deutlich geringer ausfallen, dass auch der Brain Fog deutlich weniger ist?
Absolut.
Und auch die Haut vielleicht wieder, dieser Glow vielleicht wieder da ist?
Absolut. Da arbeitet ja auch die Kosmetik sehr, sehr gut mit uns Ärzten zusammen. Es gibt führende deutsche Kosmetikkonzerne, die da einen großen Wert darauf legen, dass sie auch saubere Präparate machen. Hormonergänzung muss natürlich immer flankiert werden, auch mit Supplementation von Nahrungsbestandteilen, Nahrungsergänzungsmitteln. Wir hatten die Omega-3-Fettsäuren in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, das Vitamin D3, all das spielt eine Rolle. Die Kontrolle der Schilddrüse spielt natürlich eine Rolle. Im Lebenszyklus einer Frau haben wir immer wieder Positionen oder Stationen, an denen auch die Schilddrüsenhormone einem völligen Wandel unterliegen, einer Umstrukturierung, einer Reaktion auf etwas, was der Lebenslauf in dieser Lebensphase gerade so bietet. All das kann man wunderbar anschauen.
Jetzt hattest du gerade schon das Thema Brustkrebsrisiko, Krebsrisiko, Thromboserisiko angesprochen. Das ist also komplett, das gibt es eigentlich nicht unter diesem Hormonersatztherapie. Das ist einfach nur aus der Studie von vor 20 Jahren. Ne?
Es gibt natürlich Ausnahmen. Es ist bekannt, dass mit dem BRCA1 und BRCA2-Gen das eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs als Prädiktor, als Vorhersage, Marker da bietet. Das sind natürlich die Ausnahmen. Das ist nicht die Regel. Und jede Hormonergänzungstherapie muss individuell abgestimmt sein. Das heißt, wir müssen messen, dann machen wir vorsichtig, dann messen wir wieder. Es ist wie der Landeanflug eines Flugzeuges. Manchmal bei Schönstwetter gelingt er einfach sehr, sehr elegant. Das Ding gleitet hinein, setzt ganz sanft auf, rollt aus. Und manchmal kann es ein Landeanflug in schwerstem Gewitter sein, mit schlechter Sicht, mit Seitenwinden, mit wirklich allen Turbulenzen, die nur hineinkommen können. Aber auch da, im Interesse der Piloten und der Passagiere, muss der Landeanflug gut gelingen.
Ist denn eine Hormonersatztherapie in dem Fall dann also für jede Frau geeignet oder gibt es Kontraindikationen, warum es für bestimmte Frauen keine gute Option ist? Deswegen, ihr messt ja auch individuell an der Stelle.
Das muss man sehr austarieren.
Da findet ihr es heraus. Aber was sind da die Faktoren?
Eine zu große Thromboserisikohaftigkeit beispielsweise könnte ein Ausschlusskriterium sein. Eben entsprechende genetische Belastungen, Vorbelastungen, also auch die Familienanamnese spielt eine Rolle. Verstoffwechselungen, das sind ja auch genetisch, epigenetische Varianten der Frau. Diese Hormone werden ja alle in der Leber verstoffwechselt. Und wenn die Stoffwechselleistung der einzelnen Frau nicht dafür gemacht ist, mit diesen Hormonen weiter umzugehen, dann ist es unter Umständen auch ein Ausschlusskriterium.
Ja.
Das ist aber eher die Ausnahme und nicht die Regel.
Ja, cool. Und du würdest aber sagen, also jetzt mal allgemein gesprochen, dass eigentlich, wenn man in Frage kommt dafür, durchaus auf jeden Fall eine Hormonersatztherapie als Frau in Frage ziehen sollte, weil es ein deutlich schöneres Leben
gibt. Unbedingt. Möchte. Wie gesagt, beim Manne gibt es dann auch die Andropause. Die leitet sich da schon mit 30 ein. Ab dem 30. Lebensjahr geht einfach der Testosteronspiegel allmählich nach unten. Wir beide, Mann und Frau, erleben schon ab dem 30. Lebensjahr eine wahnsinnige Reduktion des Wachstumshormons. Auch das kann man als Hormonergänzung mit dazu packen, wenn man es ganzheitlich betrachten möchte. Also das Leben hat seine gewisse Endlichkeit und nicht jeder kann so leben wie Brian Johnson, der wirklich ein Vermögen ausgibt und alles daran setzt, mit Human oder Personal Enhancement zu arbeiten, also sich wirklich zu verbessern. Oder andere nennen das auch gerne Biohacking, aber das kommt zu sehr aus der Computersprache. Ich finde Personal Enhancement einfach einen sehr, sehr schönen, griffigen Ausdruck, um eine Verbesserung oder ein Aufrechterhalten von guten Zuständen noch zu unterstützen.
Das finde ich, beschreibt das sehr schön. Bei so einer Hormonersatztherapie ist man dann eigentlich, dann nimmt man das über eine bestimmte Phase oder nimmt man das sein ganzes Leben lang dann?
Solange man möchte.
Okay.
Solange man möchte.
Okay.
Es stellt sich ja dann auch irgendwann mal ein, dass man mit Dingen abschließen kann.
Mhm.
Das kommt dann aber mit dem Alter. Aber es gibt noch andere Probleme. Ich nenne jetzt einfach mal die Scheidenschleimhaut, die Atrophie der Scheidenschleimhaut. Das ist eine Problematik, die nicht nur wird halt dünner ist, sondern diese Scheidenschleimhaut verschwindet gänzlich. Damit auch der Schutz vor dem Eindringen von Bakterien, damit die Häufigkeit von Blasenentzündungen. Mhm. Das ist ein fieser Schmerz. Es ist eine Malaise, die man nicht brauchen muss, wenn man sie vermeiden kann. Und allein da gibt es zum Beispiel schon Machbarkeiten mit einem Hormon, Östriol ist das dann, die völlig ungefährlich sind. Das Östriol ist mehr oder minder am Ende einer Einbahnstraße von dieser ganzen Hormonkaskade, wo wir sehr, sehr viele wechselseitige Beziehungen haben. Das eine kann doch nochmal zurücksynthetisiert werden in das andere. Aber bei diesem Östriol können wir helfen, dieses Atrophieren, das Verschwinden der Scheidenschleimhaut zu verhindern. Schmerzen beim Beischlaf beispielsweise sind durchaus Themen, die Lebensqualität mindern. Nein,
absolut.
Die letztlich auch die Lebensqualität von Zweisamkeiten, also von einer Paarentität, verschlechtern. Und da kann sehr, sehr gut geholfen werden. Und das ist zum Beispiel eines der risikofreiesten Aspekte, einer der risikofreiesten Aspekte in der Hormonergänzung.
Ja, super spannend. Auch wichtiger Punkt, dass du ansprichst. Das ist halt einfach, das sprechen die Leute so ungern an. Mhm. Aber dabei ist es so ein wichtiges Thema auch. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, das ist, wenn man bei Lebensqualität spricht, ist es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig.
Mhm. Und diese Zweisamkeit gehört zum Leben, die ist geprägt vom Leben. Es rennen so viele Kinder herum, wir wissen, die bringt nicht der Storch. Also muss etwas anderes dahinter stecken.
Wenn ich das jetzt mache, wie nehme ich diese Hormone auf? Sind das Pflaster, sind das Tabletten oder sind das Spritzen? Wie macht man diese Hormontherapie in der Umsetzung?
Ganz unterschiedlich und auch wieder den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Es gibt die Hormonpflaster, es gibt die Hormongels, es gibt die Pillen, die Kapseln. Ja. Alles das gibt es. Die Hautbarriere ist eine sehr lustige Geschichte. Sie lässt bevorzugt Substanzen durch, die maximal 19 Kohlenstoffatome haben.
Mhm.
Solchen Anmischungen gelingt es sehr gut, durch die Haut durchzukommen. Ja. Alles Weitere, was 23 und mehr Kohlenstoffatome hat, kommt einfach sehr schwer durch die Haut durch und kommt damit dann auch nicht mehr gut oder kontrollierbar an. Ab da wäre dann die Kapsel das sinnvollere Medium.
Mhm. Okay.
Das gilt eben für Gels, Cremes, aber auch für Pflaster, weil ein Pflaster wird ja auch aufgeklebt auf die Haut. Und die Applikationsform ist dann auch wieder das Durchdringen der Hautschichten.
Und ist das dann ein tägliches Nehmen von Kapseln oder ist es dann ein Aufkleben von einem Pflaster einmal die Woche?
Bei den Pflastern gibt es auch eben für längere Phasen die Machbarkeit, genau. Bei den Gels kommt es wiederum auf die filigrane Feineinstellung an, also das echte Feintuning. Ob das täglich sein muss, in welchen Mengen es täglich sein sollte und wie viel, wie oft und wie hoch dosiert.
Und da kommt ja dann auch gleich das Thema auf, bioidentische versus synthetische Hormone. Und zwar dieser Begriff bioidentische Hormone ist ja dann auch jetzt in aller Munde. Und also wird oft als die sanfte Alternative beschrieben. Und ja, was genau bedeutet das aus medizinischer Sicht? Ist das, bei Bio funktioniert ja immer sehr gut, sage ich mal so, im Verkauf.
Ja.
Aber ist es besser? Ist es verträglicher? Ist es einfacher?
Naja, also bioidentisch ist im Endeffekt eine Form des Ausdrucks, dass es aus dem Labor kommt.
Mhm.
und nicht irgendwie aus der Stutenmilch oder sonst wo er herausgezogen wird. Es wird synthetisiert im Labor, aber eben identisch mit dem, was der menschliche Körper, der weibliche Körper, der männliche Körper eben auch genau so baut. Heißt, der Aufbau ist identisch. Mhm. Und daher kommt das Wort Bio. Es ist identisch mit der Biologie des Menschen.
Sind die dann wirksamer oder sicherer als die konventionellen Präparate?
Die konventionellen Präparate, das sind dann oftmals Hormone, die an einer Stelle eben nicht identisch sind. Mhm. Das ist der einzige Unterschied.
Und merkt man da irgendwas?
Naja, identisch ist identisch. Also, wenn ich ergänzen möchte, was mir fehlt, dann sollte ich ergänzen, was ich nicht mehr produzieren kann und nicht etwas so Ähnliches.
Also, bioidentisch ist dann schon der sinnvollere Weg an der Stelle.
Ja.
Macht Sinn, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Was hältst du von diesen individuellen angemischten Hormoncremes aus der Apotheke?
So Kompositionen, die mehrere in einem vereinen, gibt es verschiedene Methoden, verschiedene Eigennamen dazu auch. Ich hatte gerade vorhin in der Praxis den Fall, würde ich gerne das eine jetzt nach einer Zeit der Applikation oder des Einnehmens in dem Fall, war eine Creme, also des Auftragens, stellte ich fest, das eine hätte ich ein bisschen mehr ganz gerne und das andere ein bisschen weniger. Aber nun ist das Gel schon da, das Gel ist im Kühlschrank und das Folgegel schon in Auftrag gegeben, weil es dauert ja auch immer so 2 bis 3 Wochen, bis man das dann aus der Rezeptur von den entsprechenden nicht so viel gestreuten Apotheken der Republik, die das dann tatsächlich auch individuell anfertigen, bekommt. Aber einmal abgesehen von der Zeitverzögerung und dieser individuellen Anpassbarkeit, also tatsächlich dem Feintuning, das ich vorhin schon genannt habe, ist in vielen Fällen auch nicht so viel dagegen zu sagen. Es gibt Anwenderinnen, die damit hochzufrieden sind, weil die Sache einfacher ist. Ein Gel aufzutragen als Alternative zu 2 oder 3 verschiedene Substanzen mit einer täglichen Regelmäßigkeit vereinfacht die Sache auch. Und damit ist es auch compliance-fördernder. Ja. Das heißt, das Mitmachen macht mehr Spaß und gelingt präziser.
Ja, wollte ich gerade fragen, das Mitmachen ist sicherlich ein wichtiger Punkt auch von den Patientinnen dann, weil wenn die nicht mitmachen, dann funktioniert das ja Ganze gar nicht. Aber wie ist da so deine Erfahrung, die Ergebnisse der Patienten? Die kommen ja nicht zu dir und sagen, okay, also die meisten werden nicht in der Vorphase zu dir kommen und sagen, ich werde bald in Wechseljahre kommen, ich möchte das Ganze planen, sondern viele werden ja wahrscheinlich erst, ja?
Gibt.
Ist es schon soweit?
Ja, ja.
Bin ich ja froh.
Die Aufgeklärtheit ist da.
Das ist super. Mhm. Ich hatte mich ja mit dem Thema auch beschäftigt. Ich habe dazu tatsächlich auch von der Autorin mich mehrere, interessante Interviews gesehen. Ich finde das super spannend, nämlich das Thema, weil die Menopause dann tatsächlich auch wirklich zuschlägt und dann sich so massive Veränderungen geben, dass auch oft die Paare, die in dem Moment zusammen sind, dass der Mann damit gar nicht zurechtkommt.
Ganz genau.
Deswegen fand ich diese Vorbildung, also ich habe das auch schon.
Also so gesagt auch ein Buch für Männer.
Auf jeden Fall.
Muss man so sagen. Auch Männer sollten dieses Buch Woman on Fire lesen.
Genau, ich hab so einen Notizzettel, wo ich alle Notizen mache aus spannenden Podcasts. Und da steht genau das drin. Das ist genau die Minute markiert. Das geht über so eine Viertelstunde. Und der Teil ist extrem wichtig, habe ich mir schon vor 2 Jahren angeschaut. Und ich schaue es mir mal wieder an, um auch die Frauen in dieser speziellen Situation dann besser zu verstehen. Weil wenn man sich als Mann damit nicht beschäftigt hat, stößt es ja auf Ablehnung an der Stelle. Und das sollte es nicht, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, sollte zu Verständnis führen. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen auch meine Frage, wie sich die Patientinnen dann auch dann also mit der Behandlung fühlen. Also wenn sie dann zu dir kommen und wenn sie schon vor Ort, also sind die happy mit der Behandlung?
Bestfall ja.
Okay.
Schon nach 3 Monaten, Mai, ja? Herr Doktor, wie schön.
Ja?
Ja, aber die Regel ist schon auch, dass man ein bisschen feiner einstellen muss. Ein
bisschen ajustieren, aber das ist ja.
Und es kommt ja dann wieder hinzu, dann haben wir wieder Veränderungen in der Schilddrüse, was wiederum Veränderungen mit der hormonellen Feineinstellung und so weiter nach sich zieht. Das ist ein Miteinander, ein Spiel, ein Schaukeln des Schiffes, bis man es sehr stabil hält.
Ja.
Und dann kann man gut damit fortfahren.
Und auch in dieser Phase gibt es eine spannende Frage, nämlich dieser Mythos Gewichtszunahme. Führt eine Hormonersatztherapie zwangsläufig zu einer Gewichtszunahme?
Ich würde sagen, eine Nicht-Hormonergänzungstherapie führt in den allermeisten Fällen zwangsläufig zu einer Gewichtszunahme.
Das glaube ich auch.
Man hat eine faire Chance, die Gewichtszunahme einzudämmen und zu revidieren. Mhm. Wenn man es fein macht, wenn es gut läuft, wenn es entsprechend gut vertragen wird. Und man hat bei dieser Gelegenheit ja in mehreren Terminen ja auch die Chance, auf die Zusammenhänge zwischen Insulin, der Nahrung und so weiter hinzuweisen. Ja. Also auch in andere Lebensbereiche einzuwirken, die alle mit dem Gewicht zusammenhängen.
Wie sind so typische Zyklen zwischen den Checkterminen, also für die Feinjustierung, besonders am Anfang?
Am Anfang nach 6 bis 8 Wochen.
Ja, okay.
Und dann kann man größere Zeiträume wählen, wie zum Beispiel ein Vierteljahr, ja. Dann reicht auch ein halbes Jahr. Wenn es gut läuft, reicht ein halbes Jahr, dann auch mal ein Jahr.
Ja, spannend.
Je nachdem.
Jetzt hatten wir gerade schon über Osteoporose-Schutz gesprochen und auch Herz-Kreislauf-System. Mir ist noch ein ganz Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, das Thema Demenzprävention. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Warum hat eine Hormonersatztherapie einen positiven Effekt darauf, dass man später im Leben keine Demenz bekommt?
Das hängt wieder mit den Gefäßen zusammen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch mit dem allgemeinen Gesundheitszustand. Eine Frau, die keine Hormonergänzungstherapie macht, ist eher auch geneigt, alle weiteren Supplemente eher abzulehnen.
Ja.
Das ist multifaktoriell, aber man weiß den Zusammenhang, eine Hormonergänzungstherapie schützt vor Demenz, auch vor Alzheimer. Demenz, die biochemischen Zusammenhänge beim Alzheimer sind ja auch relativ weitgehend aufgeklärt, auch mit den Tauproteinen und so weiter. Der Seneszenz des Gehirns sowie die Seneszenz in allen anderen Organen auch voranschreitet. Es gibt eben die Makuladegeneration am Auge, es gibt die Alterspigmente, Lipofuszin-Pigmente. Es gibt diese Pigmente, diese Ablagerungen in der Leber, in den Nieren, in allen Organen. Also es ist ein Fortschreiten. Aber wenn ich das Leben einigermaßen jung halte, forever young quasi, dann kann man auch das sehr schön herauszögern.
Ja, beim Thema forever young wollte ich dir eine Sache schon fragen, ist mir vorhin eingefallen. Beim Progesteron, macht es nicht auch Sinn, das früher zu nehmen? Also vor der?
Kommt durchaus vor. Bei Schlafstörungen, bei Progesteronmangel, der nachgewiesen tatsächlich da ist, man kann mit Hormonen eben auch schon in früheren Lebensphasen arbeiten. Hormone, auch bei diesem PCOS kann man mit Hormonen sehr gut arbeiten.
Okay.
Und um auf den Anfang zurückzukommen, ja, sogar beim Skinny Model. Hormone sind nicht darauf abgestellt, als Machbarkeit rezeptiert zu werden, nur in der Menopause, Postmenopause, sondern zu jeder Lebenszeit.
Ja. Ja, spannend auf jeden Fall an der Stelle.
Auch der Mann kann zum Beispiel von Progesteron profitieren.
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Also ausgesprochen.
Bei mir, Haarwachstum, vielleicht nicht mehr ganz so das direkte Thema, aber
Thema Glow
ist halt schon was Spannendes, was, glaube ich, viele haben wollen.
Mhm. Ja. Thema Schlaf.
Wo hilft denn das Progesteron beim Thema Schlaf? Das würde mich mal interessieren. Weil Schlaf.
Progesteron ist schlaffördernd. Deswegen ist Progesteron zum Beispiel auch etwas, was man eher abends einnimmt.
Okay. Wenn du jetzt eine Patientin hast, die sagt, finde ich alles gut, ich verstehe das alles, ich möchte das verändern, ich möchte es verbessern, aber ich nehme auf gar keinen Fall noch Hormone. Ich möchte es nicht oder ich darf es nicht. Gibt es denn auch pflanzliche Alternativen, die man da nutzen kann?
Selbstverständlich,
ja. Ja.
Sibirischer Rhabarber, Jamswurzel, was fällt mir noch ein? Die ganzen Phytoöstrogene, wir hatten vorhin schon das mit dem Soja.
Ja.
Es gibt wirklich eine ganze Bandbreite. Maca, also Macabido zum Beispiel, sind alles Machbarkeiten.
Und das stellt man dann halt sehr, spezifiziert auf die Person ein.
Würde man halt dann auch entsprechend nach, es ist ja oft auch in Nahrungsmitteln zum Teil dabei, also Soja zum Beispiel, man muss halt feststellen, mag die Dame Soja oder nicht. Wenn sie kein Soja mag, dann ist es keine Gehbarkeit.
Ja, klar, absolut. Spannend. Lass uns noch mal ganz kurz über die Männer sprechen.
Mhm.
Also vielleicht noch
die Andropause,
ja. Ja, genau. Wahrscheinlich müssen wir über das Thema Testosteron auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Aber jetzt kurz um die Männer, die jetzt zugehört haben, haben, glaube ich, so zwei wichtige Botschaften mitbekommen, dass das Thema wichtig ist für ihre Frauen, um sie besser zu verstehen. Was passiert denn in der Andropause?
Haben wir im Endeffekt genauso einen Beginn einer Minderproduktion der Androgene.
Mhm.
Also das ist zum einen das Dihydroepiandrosteron, das DHEA. Auch beim Mann spielt das Pregnenolon eine Rolle, ebenso wie bei der Frau. Mhm. Beim Manne spielt auch das Progesteron eben, wie schon erwähnt, eine Rolle, gerade beim Thema Schlaf. Mann und Mann ist in der Mitte des Lebens nicht immer gleich oder in der vermeintlichen Mitte des Lebens, weil wenn wir bei über 50 sind, dann ist es bei vielen ja schon sozusagen der Beginn des letzten Tertiärs. Ja. Es gibt schlanke Männer, es gibt übergewichtige Männer. Der übergewichtige Mann hat entsprechend sehr viele viszerale Adipozyten, also Bauchfettzellen. Jede einzelne Bauchfettzelle ist ein eigenständiges endokrines Organ für sich, produziert wahnsinnig viele proinflammatorische Mediatoren, Interleukin 6 und so weiter und so fort, und hat ein Enzym, die Aromatase, was nach leckerem, duftendem Kaffee klingt, aber nicht so schmeckt. Diese Aromatase verwandelt das Testosteron aus den Cojones in Östradiol. Und dieses Östradiol lässt wiederum auch das Brustdrüsengewebe beim Manne zum Beispiel wachsen. Es fehlt Testosteron und es beginnt eine sanfte Verweiblichung des Mannes. Auch das ist ein Punkt, wo man sagt, okay, sollte man schon mal hineinschauen. Was kann man noch alles tun? Also jetzt zum Beispiel nur Testosteron draufdreschen, ohne irgendwelche anderen Maßnahmen flankierend, würde einfach nur Körbchengröße D als Resultat nach sich ziehen. Würde ich also schon versuchen zu vermeiden. Auch da muss die Beratung sehr filigran, sehr sinnvoll sein, sehr individuell. Aber machen, messen, machen ist dann die Devise.
Das heißt also so ab 30, 35 sollte der Mann schon mal schauen, spätestens ab 40.
Also mit 30 wäre es zum Beispiel schon mal vorteilhaft, den eigenen zu diesem Zeitpunkt oder sogar schon mit Mitte 20 den eigenen Testosteronspiegel zur Blütezeit zu kennen und parallel dazu auch gerne das prostataspezifische Antigen, also das PSA. Denn wenn man dann über 60 ist und dann erst das erste Mal misst, dann wird man mit einem Gros aus verschiedenen Studien eigentlich nur über einen Kamm geschoren. Ja. Das sind Studien aus den USA oder Vergleichsstudien mit Chinesen, werden wir plötzlich mit einem Gros von Chinesen verglichen, die für Studien herhalten durften. Wenn man es mit sich selber vergleichen möchte, muss man seinen eigenen Ausgangswert schon mal kennen. Das ging früher mit dem Leitsordner, das geht heute mit der Cloud. Und damit kann man dann später vergleichen. Das ist mal ein Tipp für junge Herren der Gattung. Und für alle anderen schaut man halt einfach mal, wo man steht, wo man mit der hormonellen Lage, mit der Leistungsfähigkeit, mit den Symptomen. Also auch hier die ausführliche Anamnese als erster Schritt, das Messen von laborchemischen Parametern als zweiter Schritt, die Vorschläge unterbreiten, was kann man jetzt machen, die Zeit lassen, das zu überdenken und dann tatsächlich umsetzen.
Was haben wir auch so tolle Vorteile wie die Frauen, dass wir durch eine Hormonersatztherapie Demenz verbessern können, Osteoporose reduzieren können, Herz-Kreislauf reduzieren können?
Testosteron. Ja? Testosteron schützt auch vor Demenz. Testosteron ist übrigens kein Hormon, das aggressiv macht. Ganz im Gegenteil, es gibt eine wahnsinnig schöne Studie von Professor Spitzer aus Ulm und den Schweizer Kameraden, das gezeigt hat, Testosteron fördert die Fairness.
Na, wirklich?
Eine sehr, sehr schön gemachte Studie, ja.
Cool.
Testosteron fördert die Fairness. Nein, Testosteron ist wichtig für den Muskelerhalt. Mhm. Das ist schon mal das Minimum, den Muskelerhalt zu unterstützen. Und es fördert den Muskelaufbau bei Mann und Frau. Deswegen kommt Testosteron auch bei der Hormonergänzungstherapie der Frau durchaus in das Portfolio mit hinein. Ja. Weil der Muskelerhalt ist der beste Schutz des Gehirns.
Wahnsinn, das wusste ich nicht. Das ist spannend. Ja, also ich bin, wie gesagt, Testosteron können wir nochmal einen separaten Podcast zu machen, weil ich glaube, Testosteron ist ein sehr, sehr spannendes Mittel. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Testosteron halt, wo es gibt die Leute, die Testosteron sich halt das schon machen und sich da informiert haben. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die da an sehr vielen Mythen festhängen und das deswegen nicht machen. Genauso wie bei der Hormonersatztherapie für die Frauen.
Ich sage doch Prostatakrebs.
Genau. Die
Angst ist da. Aber oftmals unbegründet.
Okay.
Wichtiger da kommen Punkt. Wir zum Beispiel, wenn sich der Podcast auch an junge Zuhörer, Zuschauer wendet, dann kommen wir wieder zu diesem Thema Selen.
Ja.
Es gibt gute Hinweise durch Studien, dass ein solider Selenspiegel zeitlebens das Risiko von Prostata fünffach verringert.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Das ist doch super.
Klingt gut, ist gut.
Das sollten wir machen.
Selen muss man umsetzen, ja.
Ja.
Kürbiskernig.
Selen hört sich sehr, sehr sinnvoll an. Haben wir auch zu wenig von. Was ist denn deine abschließende Botschaft jetzt für diesen Podcast-Teil? Was sollten Frauen über die Wechseljahre und ja vor allem die Hormonersatztherapie heute wissen, um eine richtig gute Entscheidung zu treffen für ihre Gesundheit?
auf gar keinen Fall abwimmeln lassen. Es gibt Frauenärzte, die sind dafür, daran nicht interessiert und dafür vielleicht auch nicht geeignet. Liegt aber auch an der Tatsache, dass ein Frauenarzt, eine Frauenärztin die Frau in zwei verschiedenen Lebensphasen begleitet. Das ist das Kinderkriegen, der Kinderwunsch, die Begleitung der Schwangerschaft, das Dabeisein in der perigeburtlichen Phase auf der einen Seite, aber dann gibt es eben die alternde Frau, die dann ihre Wechseljahresthematik hat. Das eine hat mit dem Willkommenheißen des Lebens zu tun, das andere ist sozusagen der Abklang, der Ausspann. Und es gibt Frauenärztinnen und Frauenärzte, die das vereinen können, aber es gibt auch welche, die einfach ihren Schwerpunkt beim Lebensbeginn haben, bei der Schwangerschaft, die Freude über das Babylein und so weiter. Und die sind vielleicht nicht die geeignetsten Ansprechpartner. Also es sollte eine endokrinologisch ausgerichtete Gynäkologin sein oder ein Kollege, der der Sache gegenüber aufgeschlossen, kritisch aufgeschlossen gegenübersteht, aber durchaus individuell eine sehr, sehr gute Beratung geben kann. Und versierte Endokrinologen gönnen das genauso. Es muss eine super Aufklärung stattfinden. Es muss also wirklich die ganze Bandbreite von was sind die Vorteile, was sind vielleicht die individuellen Nachteile, aufgearbeitet werden. Auf das muss man sich erstmal konzentrieren. Man muss viel Bedenkzeit lassen. Man sollte nicht beeinflussend hinzuraten oder abraten, sondern wirklich die Neutralität so wahren, dass eine gute Entscheidung als Team geschlossen werden kann. Erst wenn Arzt und Patient eine Einheit bilden, dann ist das ein Team und dann kann das eine sehr schöne Win-Win-Situation werden.
Das sind auch wunderbare Schlussworte. Ich bin dafür, wir machen jetzt noch die Rapid-Fire-Questions und okay. Das finde ich wirklich sehr spannend. Erhöht Hormontherapie wirklich das Krebsrisiko?
Nein. Das gibt Studien, die das nachweisen. Das ist also nicht nur mein Rapid Fire No, weil ich dagegen bin. Nein, es ist Fakt. Es erhöht es nicht.
Okay. Was heißt bioidentische Hormone wirklich?
Sie sind im Labor genau so gemacht, wie es der Körper sonst eigenständig auch geschafft hat, aber dann nicht mehr kann.
Ist Hormonersatztherapie das beste Anti-Aging-Mittel?
Es gibt viele beste Anti-Aging-Mittel. Es ist eines davon, auf jeden Fall. Steht auf dem Treppchen.
Was hilft sofort gegen Hitzewallungen in der Menopause?
Eine kalte Dusche. Sofort. Es war für sofort.
Ja, sofort, gefragt. Ja. Und dann Schritt zwei?
Schritt zwei: einen Profi aufsuchen und tatsächlich sich der Thematik annähern. Mhm.
Mythos oder Wahrheit? Hormonersatztherapie macht dick.
Mythos.
Brauchen Frauen auch Testosteron?
Ja.
Wie lange darf ich die Hormone einer Hormonersatztherapie nehmen?
Solange die Balance zwischen diesen Hormonen gut gewahrt ist. Das ist jetzt nicht ganz so quick and rapid, aber es gibt ein sehr, sehr schönes Hormondreieck und das ist garantiert nicht das Triangle of Sadness, sondern man muss sich die Hormone, ich sage jetzt mal die Haupthormone, vor allem Testosteron, Östradiol, Progesteron, im Verhältnis zueinander anschauen. Stimmt das jeweilige Verhältnis? Ist das Dreieck schön geschlossen? Es gibt dann noch die Seitenantennen mit dem DHEA, mit dem Pregnenolon. Aber stimmt die Ratio zwischen all denen? Ist es ausbalanciert und dann gibt es keine zeitlichen Limits?
Wahnsinn. Verbessert eine Hormontherapie die Libido?
Definitiv.
Schon ein Grund, warum es sich lohnt. Ab welchem Alter kann man mit einer Hormonersatztherapie anfangen?
Wenn der Körper die Hormone nicht mehr eigenständig in notwendigen Quantitäten produzieren kann, kommt eine Ergänzung in Frage und das ist altersunabhängig.
Okay. Was ist der Unterschied zwischen Progesteron und Progestin?
Progesteron ist das Hormon, das der Körper selber produziert. Progestin oder Progestins sind Hormone, die dem Progesteron ähnlich sind, aber eben kein Progesteron darstellen. Progestine kommen vor allem in der Kontrazeptionspille, also der Antibabypille, zum Tragen. Sie sind nur ähnlich, sie sind aber kein Progesteron.
Okay. Ist eine Hormontherapie unnatürlich?
Nein. Sie ist nur neu in der Evolution.
Okay. Ja, ein guter Punkt.
Mönchs? Wobei auch nicht. Man hat mit Natur, also mit Phytoöstrogenen und Phytohormonen ja auch schon im alten China herumgespielt.
Ach so.
Ja.
Sehr spannend.
Schon sehr viel beobachtet. Die Empirik spielte damals die Rolle.
Okay. Mönchspfeffer in den Wechseljahren, Wundermittel oder Mythos?
Mönchspfeffer sogar schon bei Menstruationsbeschwerden. Ein Wundermittel.
Wow.
Agnus castus.
Wow.
Mhm. Aber es kommt auf die Dosierung an. Man sollte den Mut haben, auch durchaus höher zu dosieren, damit die Wirksamkeit auch tatsächlich spürbar ist.
Ja, macht Sinn. Warum schlafe ich in den Wechseljahren so schlecht?
Weil in diesen Nächten der Wirbelsturm der Hormone tobt und tost, so wie ich hier auf der umgedrehten Computerschachtel von einem Thunderbolt-Display den galaktischen Wirbelsturm gerade vor Augen habe.
Okay, wild. Was sind die ersten Anzeichen der Perimenopause?
Verzögerte Zyklen, schlechter werdende Haut, brüchigere Nägel, Haarausfall.
Mhm.
Denn die Perimenopause ist verbunden nicht nur mit Veränderungen im Gender-Hormonstatus, also den Geschlechtshormonen, sondern über die Geschlechtshormone verbunden auch mit Moodswings. Wir brauchen Östradiol, die Präsenz von Östradiol für die Synthese von Serotonin. Sinkt das Östradiol beispielsweise schon im Zyklus, das haben wir so schon zu dieser Zeit, aber in den Wechseljahren erst recht, dann haben wir auch ein Problem mit der Serotoninverfügbarkeit. Damit sinkt die Stimmung. Die Schilddrüse hängt sehr mit damit verbunden und
ja.
Damit haben wir das alles so.
Wenn ich mich jetzt entscheide, eine Hormonersatztherapie zu machen, wer zahlt die denn eigentlich?
Sehr selten die private Versicherung. Die sträuben sich und machen da manchmal noch ganz gut mit. Beim Manne gar nicht übrigens. Mhm. Das ist Lifestyle. Damit sind wir bei, ist das ein tolles Anti-Aging-Mittel und die Leistungsträger, wie man sie landläufig so nennt, welche Leistung, die verweigern das. Ja. Also es ist schon eine Entscheidung, die entsprechend auch sozioökonomisch eine große Bewandtnis hat. Denn,
ja, absolut.
Denn für uns Ärzte ist jeder Patient gleich.
Ja, klar.
Ich mache keinen Unterschied, ob Parka oder Pelz.
Ja.
Aber bei den Penunzen geht es dann schon darum, dass manche es erstattet haben wollen und mit den Versicherungen zum Teil kämpfen, den PKV und bei den gesetzlichen ist es sehr, sehr selten. Es muss dann schon eine medizinische Begründung sein und darf keinesfalls den Ruch haben, es geht hier nur um eine Lifestyle-Maßnahme.
Ja.
Medizinische Begründungen gibt es sehr wohl auch für Hormonergänzungstherapien, wenn das Leiden sehr groß ist, wenn es organische Gefahren gibt. Es wird zunehmend mehr auch erkannt, dass das Herz-Kreislauf-System über eine HET stabilisiert werden kann, gesund gehalten werden kann. Man muss da sehr taktisch klug vorgehen, damit man mit den im Endeffekt Partnern, die uns gegeben werden von Gesetzes wegen, wir müssen krankenversichert sein, einen Modus Vivendi findet.
Ja. Kann man die Menopause aufhalten?
Schwerlich. Denn die Menopause ist von der Natur aus vorgegeben, wann sie eintrifft und so weiter.
Gibt es eine Hormontherapie ohne Nebenwirkungen?
Ich denke einmal, die Nebenwirkungen sind positive Effekte, die wir daraus ziehen. Eine echte Nebenwirkung gibt es nur bei falscher Dosierung, falscher Balance, falscher Komposition der einzelnen Mittel, also wieder die Dosierung.
Mhm. Ich hätte auch gesagt, die Nebenwirkung ist wahrscheinlich der gewünschte Effekt.
Ja? Das war meine Überlegung. Es war ja quick and rapid.
Ja, genau. Der eine Satz, der Frauen die Angst vor Hormonen nimmt oder vor der Hormonenersatztherapie.
Der eine Satz wäre, ich hätte Angst ohne. Mehr Angst ohne als mit.
Vielen Dank.
Gerne. Danke super für die spannend. Einladung.
Ja, super gern. So. Ich mache noch die Abmoderation.
Mhm.
Also, vielen lieben Dank, Dr. Plötzer, für das super spannende Interview. Ich meine, wir haben hier als zwei Männer gerade über die Wechseljahre der Frauen geredet.
Kann man ja.
Genau. Ich, wie gesagt, ein super spannendes Thema. Ich finde es aus der Männersicht unglaublich spannend, weil es ein Thema ist, womit wir natürlich nur extern Berührungspunkte haben, aber trotzdem unfassbar wichtig. Und meine Botschaft wäre nochmal an alle Männer da draußen, die Frauen zu unterstützen dabei, auch da ärztliche Unterstützung zu suchen, wenn sie solche Themen haben und nicht es einfach, wie es die Natur vorgegeben hat, über sich ergehen zu lassen. Und wie gesagt, deswegen machen wir auch solche Gespräche, solche Talks, wo wir in die Tiefe gehen, wo es manchmal auch, ich sag mal, technisch oder sehr spezifisch geht, wo wir über die verschiedenen Hormone und auch über die verschiedenen kleinen Teilchen reden, so wie im letzten Podcast, wo wir über die dreieckigen Jod-Elemente gesprochen haben. Das soll aber zur Aufklärung dienen und es soll vor allem dazu führen, dass ihr informiert seid da draußen und die richtige Entscheidung trifft. Und deswegen, wie gesagt, liked und abonniert gerne den Kanal, wenn er euch gefallen hat. Kommentiert auch gerne was drunter, schreibt uns auch gerne E-Mail, besucht den Dr. Platzer gerne und macht mit ihm die Analysen, Hormontherapie. Er ist sicherlich Experte dafür und kann euch da immer, immer weiterhelfen. Deswegen ist es ganz toll, dass ihr ihn jetzt hier auch mal näher kennenlernen durftet. Ja, das ist einfach super an der Stelle. Deswegen also vielen Dank, dass du da warst. Das hat total Spaß gemacht und ich freue mich auf mehr, auf jeden Fall.
Werden wir dran arbeiten, auf jeden Fall. Danke.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.